Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit eurem Vologen Paul. Wir haben heute den 8.10., also wir sind schon mitten im Oktober und ich habe gerade nachgeschaut. Die letzte Folge, die Folge 33, ist am 9.9. rausgegangen, also inzwischen schon 4 Wochen her. Und das zeigt, wie turbulent es bei uns in der Wildnisschule gerade ist, wie viel gerade los ist. Die Saison geht langsam zu Ende. Und damit ist der Endspurt angesagt. Wir hatten gerade am letzten Wochenende ein gigantisches Herbstfest hier. Es war wunderschön. Ich bin sehr, sehr dankbar für die vielen Leute, die da waren, die Unterstützung, die da war und natürlich die Vögel, die sehr präsent waren. Wir hatten ein wunderbares Bild von einer Kolkraben-Gang, die so über den Wald hinter den Zinken rüberzog und Kolkraben sind eigentlich Einzelgänger und in dieser Jahreszeit sehen wir manchmal die Jungvögel, die sich wie in so kleinen Banden zusammenrotten, um ihr Unwesen zu treiben. Und normalerweise sieht man so eine Größe am Trupp, vielleicht nur bei den Krähen, da geht es ja gerade so los, so mit 15, 16, 17 Stück. Aber das waren keine Krähen, das waren Kolkraben. Das war deutlich zu erkennen, die waren nämlich sehr still, auch ein Zeichen ihres Schabernacks, den sie im Nacken haben, also wenn sie auf der Suche sind. Oder für mich hat es eher was Unheimliches, sagen wir mal so. Oder nach dem Motto, jetzt, die haben was vor, wenn die sehr still und heimlich sind. Und da war ein Ruf kurz zu hören, aber viel mehr war nicht bei denen an Lautäußerungen zu vernehmen. Aber deutlich zu erkennen waren sie, dass es keine Krähen waren. Also keine Rabenkrähen, die könnte man verwechseln, Rabenkrähe und Kolkrabe, weil der Kolkrabe halt einen deutlich keilförmigen Schwanz hat hinten, also nach außen ausgestellt und das war sehr eindeutig zu sehen. Bevor wir weitermachen mit der Folge 3 zum Federlesen, müssen wir jetzt auf jeden Fall eine Herbstgeschichte einstreuen, weil nicht nur bei uns in der Wildnisschule ist total viel los nach der Sommerpause, sondern auch in der Vogelwelt. Und das haben alle wahrscheinlich schon mitbekommen. Plötzlich sind die Vögel wieder sichtbarer, es ist mehr Bewegung, aber es hat sich einiges verändert. Und ich finde es echt immer wieder wunderschön. Es ist wie so eine zweite Welle, die aufkommt, dass jetzt die Vögel wieder aktiver werden. Weil ich muss sagen, diese stille Pause in diesem Jahr ist mir auch unter anderem durch das Aufnehmen vom Podcast so bewusst gewesen wie selten. Und dadurch wird natürlich auch dieses Gefühl des Vermissens größer. Und umso größer dann wiederum die Freude, als sie alle da waren. Und ein Vogel, der gerade sehr, sehr dominant ist bei uns, ist die Goldammer. Diesmal aber hauptsächlich nur mit ihrem Kontaktruf, mit ihrem Jeep. Jeep. Und ab und zu, also wir haben es, ja, man hört so ein-, zweimal die Woche, wir sind ja jetzt nicht die ganze Zeit hinten auf dem Zinken, aber wenn wir da sind, hört man es wirklich sehr selten und da muss schon die Sonne scheinen, hört man das feine, ich hab dich lieb, mal reingestreut von der Goldammer. Entschuldigung. Dann der Zilpzalp, der heftigst wieder im Singen ist. Also den höre ich an vielen verschiedenen Orten immer wieder mal, aber mit dem Unterschied, er singt sein Gesang nicht so durchgehend und pausenlos, wie er es im Frühjahr tut, wenn er voll im Paarungsmodus ist oder im Territorialbesetzungsmodus. Aber er ist zu hören, er ist zu vernehmen und genießt ihn jetzt noch, solange er noch da ist, weil der wird uns jetzt auch Ende Oktober verlassen und jetzt kann man nochmal richtig so schön seinen Gesang genießen, bevor dann 4 Monate Pause ist, bevor wir ihn das nächste Mal wieder hören. Die Heidelerche und auch die Feldlerchen, glaube ich, kann die schwer am Ruf unterscheiden. Aber jetzt ganz neu in diesem Jahr am Flugbild. Die haben so ein ganz typisches Flugbild. Also die sind sehr gedrungen von der Flügelspannweite, haben wenig dünne Flügel, wenig lange ausgestellte Flügel, aber trotzdem spitz zulaufende. Und da haben die so einen sehr flatterigen Flug mit einem extrem kurzen Stoß hinten. Und wenn man auf diese Merkmale achtet und dazu sich einmal nochmal, ich kann die schlecht imitieren, die Flugrufe anhört der Lerchen, die sehr weich sind, finde ich, und einfach schön klingen, dann werdet ihr auch ihr draußen, weniger jetzt in den Städten, aber über den Feldern und auf offenen Flächen Lerchen beobachten können. Und auch die haben sich in kleinen Trupps zusammengetan und man hört sogar hier und da mal die vereinzelte Heidelerche auch richtig wieder singen, also richtig ihren Gesang ausfahren. Dann einer, der gerade richtig kräftig am Singen ist, in der sogenannten Herbstbalz, ist der Star mit allem Pipapo, mit allem drum und dran, also mit Flügel, Schlagen, mit aufgestellter Kehle, er stellt unten die Federn so raus, er wirft den Kopf in den Nacken und knabbert mit dem Schnabel und knistert und knarzt und quetscht und streut unglaublich viele Imitationen mit ein. Also Stare sind sehr, sehr präsent und auch in großen Scharen, muss man da schon sagen. Also richtige Schwärme sind zu sehen und bald beginnt das große Spektakel. Oder es könnte jetzt schon im Gange sein. Ich bin zu selten in Berlin. Das müsst ihr mir sagen. Am Lustgarten, am Alten Schinkelmuseum, dort in der Nähe vom Alex, sammeln sich die Stare in diesen relativ kleinen Bäumen. Zumindest waren sie das vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, ob die noch so klein sind. Aber in den Bäumen da im Lustgarten, die alle Reihe in Reihe stehen, sammeln sich Tausende von Stare. Also wer in Berlin lebt, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen, wenn sie abends einfallen. Also man muss zur Dämmerung hingehen, abends. Und wenn ihr im Lustgarten spazieren gehen wollt, dann nehmt euch auf jeden Fall einen Regenschirm mit, denn du wirst da weiß rauskommen auf der anderen Seite. Also die Stare sehr, sehr präsent. Und ähnlich präsent finde ich die Stieglitze oder überhaupt alle Finken. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt Vögel, die sind gerne in der Luft und gerne in der Luft laut. Und da der Luftraum gefährlich ist, sind auch die Finken jetzt in kleinen Gruppen unterwegs. Und so erlebe ich das zumindest auch oft in gemischten Gruppen. Also da fliegen manchmal Bluthänflinge mit Stieglitzen zusammen oder bei den Buchfinken streut sich hier und da ein Stieglitz mit rein. Also es ist nicht nur immer eine Art, die wir da finden und daher auch dann schwer, wenn die so schnell vorüberfliegen, an der Optik zu unterscheiden. Aber ihr könnt sie super gut an den Rufen unterscheiden. Bei den Finken geht das mal ausnahmsweise ganz leicht, wenn ihr euch die Flugrufe mal anguckt. Und da braucht man eine gute Quelle. Also YouTube könnte funktionieren oder das App, was ich schon mal empfohlen habe. Oder die CDs, die das gleiche sind wie dieses App, die Stimmen der Vögel Europas. Da kann man das ganz gut nachhören. Der Stieglitz mit seinem Stieglitz. Der Bluthänfling hat so einen raueren Ruf. Der Buchfink so ein weicheres, kurzes Tschüpp, Tschüpp. Und die Grünfinken noch weicher und zarter ein bisschen als die Buchfinken. Also das ist ganz gut zu unterscheiden. Und hier und da hört man sie auch singen. Also da sitzen sie auch gerne also in kleineren Gruppen in Baumwipfeln und dann hört man den einen oder anderen Stieglitz mal sich so richtig ausfahren. Und das war toll, war glaube ich vor 3 Wochen oder so, haben wir unter einer Birke gestanden, nicht hier bei uns in der Gegend, sondern oben in Meckpomm, am frühen Morgen, die Sonne hat geschienen und dann also es sah wirklich aus wie Äpfel in einer Birke oben, diese aufgebauschten Federpüschel, und es waren alles Stieglitze, und die haben sich gegenseitig angesungen und haben sich da ein Riesenspektakel geliefert. Das war absolut göttlich. Ein weiterer Vogel, der extrem auffällt, ist der Gartenbaumläufer. Also diese Baumläufer auf Englisch, Creeper, passt fast besser noch als Baumläufer, weil die so wie sich so kriechend am Stamm bewegen. Es gibt da eigentlich nur 2 Arten, Gartenbaumläufer und Waldbaumläufer, zumindest in unserer Gegend. Und interessant fand ich habe ein Vogelbuch von 1938, da werden die beiden Arten nicht unterschieden. Das sind einfach nur Baumläufer, dachte man früher. Ich kriege die beiden optischen Unterschiede zwischen denen Ich habe die nicht so auf dem Schirm, ich müsste die selber nachgucken. Der eine hat ein bisschen längeren Schnabel, der andere ist ein bisschen weißer unten drunter, der eine hat einen deutlicheren Augenstreif, der andere hat einen etwas längeren Stoß hinten und dann gibt es noch irgendwas mit dieser Handschwingenprojektion. Aber wie gesagt, welcher von beiden nun was hat, das weiß ich nicht. Ich bin froh, dass ich Zipzalp und Fittes optisch einigermaßen auseinanderhalten kann. Da wird es dann schwierig, aber am Gesang sind die sehr, sehr leicht auseinanderzuhalten. Der Waldbaumläufer ist viel stiller und heimlicher und fissliger. Also fast so ein ähnlich in einem ähnlichen Frequenz wie so ein Goldhähnchen. Sehr, sehr hoch. So hoch, dass manche diese Frequenz nicht wahrnehmen, nicht mehr hören können. Und der Gartenbaumläufer ist richtig scharf und spitz. Er hat so ein lautes Tiet. Zit, 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 zit. Und dann sein Gesang, der auch immer wieder zu hören ist jetzt, unterhalb des Tages, und zwar mit seinem: Bist du verrückt oder was? Hey? Bist du verrückt oder was? Hey. Ja, das hat Tim, ein Freund von mir, damals mal so übersetzt in so einen Satz gepackt. Also er passt hervorragend auch in diese Gruppe der Melorhythmiker. Also die ihren Gesang immer wieder wiederholen, das gleiche Motiv wählen und das ganz leicht abwandeln. Und da es natürlich auch kleine individuelle Unterschiede gibt, aber das Grundmotiv wird immer wieder wiederholt. Und spannend war jetzt letztens am Herbstfest, hatte ich einen Jungen, der ist so alt wie Demetrius, mein Sohn, also muss der 11 sein, der hat mir ganz, ganz viele Fotos gezeigt irgendwann, weil er mit seinem Vater Vögel fotografieren geht. Und dann kamen wir auch auf den Baumläufer und dann sage ich, ja, keine Ahnung, Garten- oder Waldbaumläufer. Und dann fing er an, mir die Merkmale runterzurattern. Und der wusste das ganz genau. Also ich war erstaunt, was der Junge für eine Artenkenntnis hatte. Und wünschte mir, dass alle Kinder so aufwachsen. Oh, stellt euch das vor. Ihr glaubt gar nicht, was es dann für einen Vogelschutz geben würde, wenn alle sich dieser Artenvielfalt oder auch dem Rückgang oder Zuwachs einiger Arten bewusst werden, weil sie die halt alle auseinanderhalten können, was das für einen Ruck geben würde in der Naturschutzbewegung. Und das gilt natürlich für alle anderen Tiere und Pflanzen auch. So, und jetzt haben wir noch einen Spezialisten, bevor wir mal in die Interpretation dieses Verhaltens weiter eingehen. Das ist der Kleinspecht, viel, viel zu hören gerade mit seinem Tiet. Und an vielerlei Orten, also Kleinspechte finde ich gerade, erlebe ich gerade zumindest in meiner Region hier sehr häufig. Und nicht, wie es im Buch steht, immer nur an Wasser- oder Auenwälder gebunden, sondern wirklich bei uns auch bei uns ist sehr wenig Wasser, auch in trockeneren Gebieten. Und wer noch sehr doll zu hören ist, abends vor allem und auch ein kürzeres Fenster in den Morgenstunden oh, das habe ich verwechselt. Nee, ich finde sie deutlicher zu hören in den Morgenstunden und ein kürzeres Fenster an den Abendstunden. Es hat sich fast wie so umgedreht im Frühjahr. Im Frühjahr empfinde ich das fast als andersherum, dass die Amsel und das Rotkehlchen in den Morgenstunden vorher morgens, wir haben einen Podcast dazu gemacht, ich nenne es die Rollkunst, also wie so eine Aufregung, so eine innere Aufregung und so ein Schimpfen, Meckern beim Rotkehlchen, das Schnicker, Schnick, Schnickerick, Schnickerick, das Schnickern bei der Amsel eher das dieses aufgeregte Keckern deutlich zu hören ist. Und das zeigt auch wieder die erhöhte Aktivität, also die erhöhte Präsenz nach der Mauser, nach der Ruhephase von Amsel und Rotkehlchen. Die sind gerade extrem aktiv, finde ich. Also Rotkehlchen sind auch viel zu sehen und sehr sichtbar. Das heißt, sie stopfen sich gerade voll mit Nahrung, um sich gut auf den Winter vorzubereiten. Und bei diesen beiden Arten findet auch gleichzeitig jetzt nicht so ein richtiger Vogelzug weit in den Süden statt, aber so einen Populationsaustausch gibt es dort auch. Das ist natürlich schwer als Laie nachzuweisen, für mich auch ohne jetzt Beringung oder ohne Genetik zu gucken, ah, sind jetzt noch meine gleichen Amseln hier Oder sind das nördlichere Amseln, die jetzt hier bei uns den Winter verbringen und unsere Amseln sind weiter südlich gezogen? Das kann man nur sagen, wenn man das Glück hat, so eine Amsel zu erwischen, die so eine Verfärbung hat, wo das dann deutlich zu sehen ist, dass es sich wirklich um dieses Individuum handelt, was bei mir auch gebrütet hat. Also Rollkunst hören wir am Morgen ein bisschen deutlicher als am Abend. Wir hören Gesänge von verschiedensten Vögeln. Da fehlt, die Liste ist noch viel länger. Den Zaunkönig habe ich nicht erwähnt. Und die Meisen, auf die bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen, die auch in gemischten Trupps unterwegs sind und sehr stimmaktiv und laut, nicht nur Schwanzmeisen, Kohlmeisen und Haubenmeisen und Blaumeisen und Tannenmeisen, also extrem hohe Meisenaktivität. Die sind auch die einzigen, eigentlich finde ich, auf die man sich so richtig verlassen kann, wenn man jetzt noch um die Jahreszeit eine Vogelwanderung macht. Die Meisen sind auf jeden Fall da. Also fast so wie so ein Omnipräsenz, sobald irgendwo ein bisschen Bäume oder Gehäck oder Büsche da sind, sind die Meisen da. Und natürlich auch die Sperlinge, die jetzt bei uns, die Feldsperlinge sind es bei uns, die in größeren Trupps unterwegs sind. Also da ist extrem viel Aktivität gerade. Und das Hauptmuster, was ich finde am deutlichsten hervorsticht, ist, dass sie nicht mehr so an einen Platz gebunden sind, die Vögel, sondern alle hochaktiv an vielen Orten und vor allem sich in kleinen Trupps zusammenschließen. Denn in einer Gemeinschaft ist es für so einen kleinen anfälligen Vogel einfach sicherer. Er ist besser geschützt vor Gefahren, weil viele Augen sehen viel. Er ist auf der sichereren Seite, eine gute Nahrungsquelle zu erwischen, weil viele Augen sehen viel und die Vögel teilen. Und nicht direkt vielleicht am Futterort, wenn ihr es am Vogelhaus beobachtet, geht es manchmal sehr zänkisch zu. Aber sie entdecken erstmal gemeinsam dieses Vogelhaus und dann achtet der eine auf den anderen. Also es ist wie so eine Co-Abhängigkeit, die wir so miteinander haben. Und was aber hervorsticht neben diesem Gruppenzusammensein ist, warum singt die jetzt? Weil es steht ja keine Brut an. Und da gibt es und gab es immer wieder verschiedenste Interpretationen. Also eine Interpretation wäre, die Jungvögel müssen üben. Ja, die Alten singen dir was vor, die Jungen singen nach. Ich höre selten solche Duelle, wo quasi vor- und nachgesungen wird. Aber der Jungvogel ist ja mit dem Gesang des Altvogels aufgewachsen. Also vielleicht hat er es auch schon verinnerlicht. Und nachdem er jetzt eigenständig ist und sich sicher fühlt als Vogel da draußen in der Vogelwelt, fängt er vielleicht an, selber zu singen. Sowas wird es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise geben. Dann gibt es eine andere Interpretation, die lautet, einfach aus purer Lebenslust. Weil der Vogel an sich gerne singt. Oder sagen wir mal so, Singen ist ein großer Bestandteil seines Grundwesens. Ja, was wäre der Vogel ohne Gesang? Sein ganzes Verhalten, sein ganzer Lebenszyklus richtet sich nach diesem Frühjahrsgesang. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Teil seines Lebens. Also ich habe wieder überschüssige Energie als Zaunkönig und sitze da und bin vollgestopft mit Nahrung und jetzt singe ich. Und bei den Zaunkönigen ist es so, dass man Weibchen und Männchen wohl hören kann, am Gesang unterscheiden kann ich das jedenfalls nicht. Und das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das sein kann. Ist für mich eine plausible Erklärung, weil Vögel sind für mich ein Sinnbild von Lebenslust. Warum soll er nicht aus Lebenslust singen und oder üben? Und das Dritte ist eine ein bisschen banale Aussage, ich habe das auch immer gerne gesagt, ist einfach, weil sie können. Ja, kann man ja immer sagen, klingt immer ganz gut. Aber so eine richtig deutliche Erklärung ist es nicht. Und daher habe ich mal so ein bisschen geforscht in der Literatur und ich habe eine Studie gefunden aus der Schweiz, die relativ jung ist. Also die ist jetzt 4, 5 Jahre her oder so. Und da hat sich ein Professor von einer Uni auch mit dieser Frage beschäftigt und der hatte das Glück, dass er Genetik benutzen konnte. Also die Mittel dafür zur Verfügung hatte. Und der hat eine Studie gemacht zu den Hausrotschwänzen. Und die habe ich jetzt in der Liste noch nicht erwähnt. Die Hausrotschwänze, wer bei sich Hausrotschwänze hat, die sind genauso präsent wie Zilpzalp, würde ich fast sagen. Also sind sehr stimmaktiv, sind auch viel am Singen gerade und gut sichtbar. Und der Hausrotschwanz, finde ich, singt extrem viel und auch lange. Also ist es nicht schwer zu erahnen, warum er sich gerade den Hausrotschwanz ausgewählt hat, das will ich damit sagen. Jedenfalls hat er diesen Hausrotschwanz beobachtet über, ich glaube, die Studie ging über 3 Jahre. Und er hat herausgefunden durch Genetik, dass die gleichen Männchen, die dann wegziehen, jetzt Ende Oktober, Mitte Oktober, Ende Oktober geht's los, ziehen dann die zeitgleich so mit den Zilpzelten, ziehen die Hausrotschwänze weg. Die Gartenrotschwänze sind ja schon seit längerem weg. Ich habe zumindest lange keinen mehr gehört oder gesehen. Jedenfalls hat er festgestellt, dass die gleichen Männchen die gleichen Reviere besetzen im nächsten Jahr. Und wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, nicht nur gedacht, sondern es ist wirklich so. Und daher hat er die These aufgestellt, dass die Gesänge im Herbst schon so etwas wie so eine Platzmarkierung sind. Passt auf, Leute, mein Revier hier immer noch, auch wenn wir uns jetzt alle hier durch das Revier bewegen, weil meine Jungvögel hier noch unterwegs sind oder vielleicht die jungen Männchen oder Weibchen vom letzten Jahr, die keine Partner abgekriegt haben. Oder andere Rotschwänze hier durch mein Revier fliegen, die schon auf dem Flug in Richtung Süden sind. Aber ich sage es euch noch einmal ganz deutlich, das hier ist mein Revier. Und es wird nicht lange dauern. Ich ziehe jetzt kurz weg, aber dann komme ich wieder und dann besetze ich mein Revier wieder. Und das hat er tatsächlich nachgewiesen. Da ist ein Rotschwanz 3 Jahre in Folge in das gleiche Revier eingeflogen und hat dort gebrütet mit dem gleichen Weibchen. Das hat natürlich dann auch, wenn das Weibchen noch in der Nähe ist und sieht, oh, mein Mann singt, obwohl die Bindung nicht mehr so stark ist zwischen den beiden, hat sie natürlich gleich ein Bild, ah, ist durchaus jemand, auf den ist Verlass. Ja, der ist fit genug, um nicht nur zu fressen und sein Federkleid instand zu halten und sich um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern, sondern er hat so viel Energie, dass er auch singen kann und dann auch noch so wunderschön. Fand ich eine spannende und plausible Erklärung für den sogenannten Herbstgesang, den ihr jetzt wirklich alle noch einmal in vollen Zügen genießen solltet, weil bald ist das vorbei und dann werden wir andere Vögel noch hören, aber weniger Gesänge. Aber glücklicherweise bleibt der Rotkehlchen und Zaunkönig bei uns und die werden wir noch lange hören. So, jetzt muss ich noch eine ganz abgefahrene Geschichte erzählen, die mich völlig aus den Socken gehauen hat. Ehrlich gesagt sind es zwei, die auch in diese Jahreszeit gehören. Also der Kuckuck, ich habe es in diesem Jahr jetzt nicht mitgeschrieben, wann ich ihn das letzte Mal gehört habe, aber ich würde mal jetzt so aus dem Bauch raus sagen, Mitte August. Ich bin dankbar, wenn jemand da eine Zahl hat oder sich es aufgeschrieben oder genau gemerkt hat, wann habt ihr den letzten Kuckuck rufen hören? Bei der Nachtigall habe ich es mir auch geschrieben. Meine letzte Nachtigall, also nicht den Gesang, sondern dieses Schnarren, ihren Kontaktruf, habe ich am 27.8., also Ende August, gehört. Der Kuckuck meines Erachtens hat schon vorher aufgehört, also so Mitte August. Sondern ist der Kuckuck sehr still eine Zeit lang. Ich habe hier und da mal noch einen gesehen, der ist gut zu erkennen anhand der Vogelalarme. Und jetzt vor 2 Wochen hat ein Freund und Teilnehmer von uns, der Tobi, uns eine Geschichte erzählt, dass er hat selber nochmal nachgeschlagen, weil ich wollte genau wissen, wann das war. Er sagt, es war so um den 4., 5. September rum, einen Vogel beobachtet hat, wo er erst überhaupt nicht drauf klarkam und dachte, hä? Was ist das für ein Vogel? Ist das ein Falke? Ist das ein Ziegenmelker? Ja, es ist ein Ziegenmelker, weil der fliegt so flach unten lang und so weiter. Und hat dann nachgeschlagen und konnte wirklich mit Verlässlichkeit mehrere Tage an diesen Ort gehen und diesen Vogel bei folgendem Verhalten beobachten. Er ist aus einem Waldstück A abgestrichen und in ein Schilfgebiet reingeflogen, hat dort etwas gemacht, ist wieder zurückgeflogen und als dann Tobi hingegangen ist, um rauszukriegen, was macht er da, hat er festgestellt, dass da überall so haarige Raupen waren, von mit denen er sich den Bauch vollgestopft hat. Und dann hat er nochmal recherchiert und rausbekommen, es war kein Ziegenmelker, sondern es war ein Kuckuck. Und diese Kuckucke sind leicht mit Falken auf weite Entfernung und auf nähere Distanz mit Ziegenmelkerweibchen auf jeden Fall zu verwechseln, weil die wirklich vom Flugbild und auch so von der Federfärbung sich ähneln und ähnlich heimlich auch sind. Ich meine, der Ziegenmelker hat einen anderen Flügelschlag, der Kuckuck fliegt wirklich falkiger. Der Ziegenmelker hat wirklich einen flapsigeren Schlag. Aber trotzdem, ohne, weil man die Vögel auch so selten sieht, kann das einem leicht passieren. Vor allem, wenn es nicht im richtigen Habitat stattfindet. Weil die Ziegenmelker ziehen auch, ja. Die heißen ja eigentlich ja Ziehenmelker, weil die wegziehen. Aber die Menschen haben das früher verwechselt. Wir sind ja schon auf den Ziegenmelker eingegangen, weil sie dachten, dass er die Milch der Ziegen melkt, anstatt eigentlich drauf zu kommen, dass er die Insekten, die von den Ziegen wiederum angelockt werden, dass er die aus der Luft schnappt und nichts mit Ziegenmilch am Hut hat. Jedenfalls fand ich das eine ultra spannende Beobachtung, weil ich habe ewig keinen Kuckuck mehr gehört und gesehen. Mich würde deswegen sehr interessieren, wann habt ihr euren letzten Kuckuck gesehen oder gehört? Wann hat der letzte Kuckuck gerufen? Also bei Tobi war es Anfang September und so ein Verhalten habe ich selber noch nicht beobachtet. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Kuckuck einfach da ein Nahrungsdepot quasi aufmacht, entdeckt hat, dass da richtig viele Raupen geschlüpft sind. Würde mich auch sehr interessieren, was waren das eigentlich für Raupen? Ja, welche Generation ist da so in Massen plötzlich geschlüpft und er hat sich damit einfach richtig den Wanst vollgehauen, den Kropf vollgestopft, um sich fit zu machen für die wirklich sehr, sehr anstrengende und erschöpfende Reise, die der Kuckuck vor sich hat. Eine schöne Beschreibung der Reise des Kuckucks, wie er über die Sahara fliegt und wie er über Frankreich fliegt und so weiter. Also diese ganze Werdegang aus der Sicht des Kuckucks findet ihr in einem Buch. Den Autor habe ich nicht, aber ihr findet es unter dem Titel im Herzen des Tals heißt es. Hauptdarsteller in diesem Buch ist aber eine Heckenbraunelle. Aber eine Sektion in dem Buch beschreibt wunderbar den Zug des Kuckucks aus der Sicht des Kuckucks. Und das ist herrlich umschrieben, finde ich. Also da kann man sich super in den reinversetzen und nachvollziehen, was der da eigentlich leistet. Dieser tolle Vogel. Und die zweite Hammer-Story, also wirklich megamäßig, war am letzten Wochenende, da kamen ein Mensch, die beim Herbstfest waren, die Katharina, und die waren im Wald spazieren und kam mit einer kleinen Feder, die war vielleicht Kleinfinger lang, also mein kleiner Finger, also vielleicht so 7, 8 Zentimeter und olivgrün und oben einen gelben Fleck in der Spitze. Und es war eindeutig eine Schwanzfeder. Und da haben wir es wieder. Das ist eigentlich ein schöner Bogen zum letzten Podcast. Oder zum Teil 3 des Federlesens, der dann irgendwann wird er kommen, wenn nicht so viel draußen passiert. Und war eindeutig festzustellen, war ein amselgroßer Vogel mit einer knatschgelben, olivgrünen Steuerfeder. Und das kann in unseren Breiten eigentlich nur einer sein. Das ist die Goldamsel, also der Pirol. Und hier hat es vor einer Woche oder wann war es vor einer Woche? Jetzt sind es schon fast 10 Tage her. Also das vorletzte Wochenende hat es hier richtig hart geregnet. Also da hat es den ganzen Samstag durchgeschüttet. Und bei so einem Regen wäre so eine Feder auf jeden Fall verklebt gewesen. Und ohne sie ein bisschen glatt zu streichen oder in den Wind zu halten, hätte sich die nicht wieder so aufgerichtet. Also ich würde sagen, diese Feder ist nicht älter als eine Woche. Das heißt, wir haben jetzt Anfang Oktober oder Ende September eine Pirolfeder, und zwar wahrscheinlich ein Weibchen. Die Recherche steht noch aus. Ich habe denen gesagt, die sollen mal rauskriegen, ob das Weibchen oder Männchenfeder ist. Ich vermute, es war ein Weibchen. Haben wir eine Pirolfeder hier bei uns am Zinken im Wald gefunden. Leute, wann habt ihr euren letzten Pirol gehört? Auch das ist schon mindestens 6 Wochen oder 7 Wochen her. Also eine richtig lange Zeit, weil die Pirole, auch wenn sie nicht mehr gesungen haben, waren total präsent mit ihrem rätschigen Ruf. Und waren viel zu hören, ja, weil die innerartlich sehr viel Kontakt halten miteinander. Und plötzlich gar nichts mehr. Und dann fliegt so ein kleiner, also ich sag's jetzt einfach so kleiner, er war wahrscheinlich nicht klein, aber so ein stiller Pirol da durch die Landschaft. Und man kriegt es nicht mit, was da eigentlich oben in der Luft oder unten am Boden unterwegs ist, hätten wir diese eine Feder nicht gefunden. Und ja, auch das habe ich dann recherchiert, genauso wie beim Kuckuck. Also es ist bekannt, dass Pirole, Spätzügler werden die dort genannt, also Vögel, die nicht in dem Hauptzug mitfliegen, der sich so um Anfang August, Mitte August, zieht sich so in den August rein, befindet. Es ist bekannt, dass auch Vögel bis Ende September schon gesehen wurden. Das ist jetzt nicht einzigartig, aber einzigartig ist es für mich, weil ich habe so vorher noch nie wirklich nachweisen können oder erlebt. Und das Gleiche gilt für den Kuckuck. Auch da gibt es immer wieder Nachzügler, die bis in Oktober rein noch ziehen. Und Anfang September wird da als normal bezeichnet. Aber interessant finde ich, dass ich ihn dann gar nicht mehr gehört habe. Und da zeigt es wieder, dass sobald der Vogel nicht mehr ruft, egal welche Art eigentlich, werden sie plötzlich sehr heimlich. Ja, jetzt gucken wir mal auf die Zeit, ob ich noch kurz meine anderen Sachen erwähnen kann, weil es noch lange nicht alles. Nein, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde um. Eine Geschichte noch. Eine Geschichte möchte ich noch teilen. Und zwar beschäftigt mich diese Frage um den Waldkauz in diesem Jahr, weil ich höre erstens sehr, sehr viele Waldkauz- oder Waldohreulen-Geschichten. Und der Waldkauz bei uns am Platz hat eigentlich das ganze Jahr über durchgerufen. Der hat überhaupt keine Pause gemacht. So fühlt sich's an. Auch immer noch ist er zu hören. Und dann fand ich phänomenal, dass die Jungvögel bis vor, muss auch so 5-6 Wochen gewesen sein, waren bei uns noch Jungvögel zu hören. Vielleicht waren es auch 7 Vögel. Und gerade eben, als ich vor der Tür war, das war ungefähr um 5 und es war herrlich draußen, ja, also kein Lufthauch, ganz still, relativ mild, die Sterne funkeln und gleichzeitig dieser helle, große, leuchtende Mond, der diese grauen, nebulösen Schatten auf dem Hof wirft. Und dann kam ein zweiter Schatten, der super sichtbar war, weil er von dem Mond so angestrahlt wurde, nämlich der Waldkauz. Da kam er angeflogen und setzte sich bei uns aufs Dach. Und dann strich er ab. Und dann habe ich ihn nochmal angelockt durch das Imitieren von der Maus. Das könnt ihr gerne auch mal probieren. Man soll es nicht zu oft machen, weil es stresst ihn natürlich, außer ihr habt ein paar Mäuse in der Tasche und könnt ihm die danach als Dank hinlegen oder hochwerfen, wenn er vorbeikommt. Und das Mäuseln ist wie so ein Zutschen mit den Lippen. Es imitiert das hohe Fiepen der Mäuse. Es geht so. Und wenn du das machst und gleichzeitig deine menschliche Silhouette ein bisschen verschwimmen lässt, indem du eine Decke über dich rüberpackst oder dich einfach hinhockst und irgendwo versteckst, dann kann der Waldkauz gar nicht anders. Der ist so neugierig, welche Maus ist so deppert, wenn ich in der Nähe bin und fiept hier so laut. Das muss ich mir angucken. Und so war es auch heute Morgen. Er kam dann wunderschön aus den hohen Linden abgestrichen und so 2-3 Meter über meinem Kopf und ist dann oben rüber aufs Dach wieder gelandet und saß dann dort. Und dieser lautlose Flug ist einfach phänomenal. Also es ist absolut beeindruckend, mit wie wenig Geräuschen dieser Vogel unterwegs ist. Ich meine, wenn der heftig abhebt von einem Baum, dann sind Fluggeräusche zu hören. Oder wenn er Flugmanöver macht, ja, dann natürlich, da streicht Wind durch seine Federn. Das macht Geräusche. Wenn es leise drumherum ist, kann man da schon was hören. Aber nicht, wenn er Platz hat und Ruhe, dann kann der wirklich lautlos landen und vor allem auch lautlos wieder abheben. Das ist absolut beeindruckend. Das war ein schöner Auftakt heute und hat mich gleich daran erinnert, oh je, du hast so lange keinen Podcast mehr gemacht, jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Und dann bin ich schnell hoch und habe jetzt angefangen aufzunehmen. Und dieser Waldkauz beschäftigt mich, wie kann es sein, dass so spät noch Jungvögel zu hören sind, weil der ist ja einer der frühesten Vögel, die uns beschäftigt haben hier mit den Aufziehen ihrer Jungvögel. Wir haben die ja viel gesehen und beobachtet in diesem Frühjahr, in den ersten Podcasts nachzuhören. Und ich war neulich auf einem Umweltfest in Potsdam und neben unserem Stand, den wir da mit der Wildnisschule hatten, war ein Stand von einer Falknerei und die habe ich gefragt. Und ich muss dazu sagen, dass die Aussagen nicht sehr befriedigend waren. Also die eine Frau kannte sich aus ein bisschen mit den Greifvögeln und aber sie hat zumindest das bestätigt, was ich wissen wollte, nämlich, ich habe sie gefragt, ist es möglich, dass Waldkreuzer auch zwei Bruten durchschieben im Jahr? Und dann sagte ich, ja, natürlich, natürlich, ist ganz klar. Ich habe hier der Steppenbussard, den sie da hatte, der hat gerade eine zweite Brut durchgeschoben und das macht unser Waldkauz auch ab und zu mal, wenn die gefüttert werden. Also das heißt, viel Nahrungsgrundlage haben. Weil ich habe Ähnliches in der Literatur jetzt zumindest auf die Schnelle, ohne jetzt tiefer einzusteigen, nicht gefunden. Und dann dachte ich, ja, genau so ist es, weil wir haben so viele Mäuse in diesem Jahr. Also alle möglichen Arten. Und das höre ich auch von Teilnehmern, die da sind. Und ich selber sehe sehr, sehr viele Mäuse am Tag. Unsere Katze, die wir haben, die holt vier, fünf Mäuse mindestens pro Tag irgendwoher. Man hört sie, man sieht ihre Spuren. Es ist ein absolutes Mäusejahr in diesem Jahr wieder. Wieder mal. Und das ist natürlich eine hervorragende Nahrungsgrundlage für den Waldkauz. Und gibt ihm genug Futter, um sich ein zweites Mal zu verpaaren. Und bestätigt sozusagen unsere Annahme. Und das sieht der zweite Grund, die Idee, die ich noch hatte, da hat sie dann nur genickt, da konnte sie leider nichts Genaueres zu sagen, weil sie sich damit wahrscheinlich auch noch nicht so intensiv beschäftigt hat, ist eine Vermutung von mir noch, dadurch, dass wir ja nicht dieses Jahr nur ein starkes Mäusejahr hatten, sondern auch vorletztes war auch so ein extremes Mäusejahr und davor gab es auch viele Mäuse, dass sich dadurch die Waldkauzpopulation und ich glaube auch die Waldohreulenpopulation, weil ich höre so viele Eulengeschichten in letzter Zeit, es ist auffallend, erhöht hat, mehr Waldkäuze, höherer Territorialdruck, also höherer Druck, dass da Revier an Revier an Revier grenzt und dadurch vielleicht auch eine höhere Notwendigkeit, sein Revier mit Rufen abzustecken. Und daher hören wir den öfter als sonst, weil dass er so ein durch das ganze Jahr Sänger ist, ist mir vorher zumindest nicht so aufgefallen. Wenn das jemand anders wahrgenommen hat oder anders beobachtet hat, bin ich ganz offen für Beobachtung und freue mich über Rückmeldung. Aber mir selber ist das so noch nicht aufgefallen. Also Waldkauz, unser Waldkauz am Platz, wahrscheinlich mit einer Doppelbrut in diesem Jahr. Und diese Jungvögel oder wo die dann waren, als die Ästlinge waren, die sind einfach durch unsere Wahrnehmung gerutscht, haben wir nichts von gehört. Und fand ich eine tolle Geschichte, das noch so rauszubekommen. Warum ich so ein bisschen skeptisch war, diesen Nachbarn, weil die hatten dort, es war nicht diese Frau, die sich mit den Vögeln auskannte, sondern einen Mann, ich weiß nicht genau, welche Funktion er hatte, aber er hatte auf jeden Fall ein ganzes Auto voller Präparate. Und der war begeistert und der war sehr sympathisch. Aber wir haben uns die Präparate so angeguckt. Und dann waren da zwei Präparate. Ich dachte Mauswiesel, ich dachte zwei Hermeline, weil Hermelin hat im Winterfell ist der komplett weiß mit schwarzer Schwanzspitze und im Sommer weißer Unterbauch, hellbraun oben mit schwarzer Schwanzspitze. Das Mauswiesel wiederum ist ein Ticken kleiner als das Hermelin, hat keine schwarze Schwanzspitze und färbt im Winter nicht sich weiß um, sondern bleibt das ganze Jahr oben braun und unten weiß. So, nun gibt es aber Größen, nun gibt es Überlappungen, ja, bei den Größen. Also ein starker Mauswieselrüde ist größer und kräftiger als sein Weibchen, umgekehrt als bei den Greifvögeln. Und eine Hermelinfehe ist halt viel schwächer als so ein Hermelinrüde. Und dieser Mauswieselrüde und Hermelinfehe, die können sich quasi überlappen, wenn man da sich Größen oder zumindest das Gewicht anguckt. Können die ähnlich schwer, ähnlich groß sein. Genauso an der Grenze bei den beiden. Und da waren zwei Präparate, die waren gleich groß. Der eine weiß, der andere braun. Und er hat mich dann so verunsichert mit seiner Aussage, das sind beides, das sind nicht beides Hermeline, sondern das eine ist ein Mauswiesel und das andere ist das Hermelin. Und das hat er mir dann beschrieben anhand der Merkmale am Kopf. Aber beide hatten eine schwarze Schwanzspitze. Ich habe ein Foto gemacht von denen. Und wir haben es nochmal genau nachgeschlagen, weil wir, nicht nur ich, auch Greg war dann erstmal so unsicher, hä, nee, warte mal, ich gucke nochmal nach. Und der war aber noch sicherer als ich, hat nachgeschlagen und es ist definitiv so, Mauswiesel hat keine schwarze Schwanzspitze. Also egal wie der Kopf da aussah, es kann auch mit der Art der Präparierung zu tun haben oder mit Individualunterschieden an dem Tier, das präpariert wurde. Es waren beides Hermeline. Daher auch diese ähnliche Größe, weil so einen riesen Größenunterschied kann ich mir nicht vorstellen, weil sehr klein sah das nicht aus, sodass es hätte ein starkes Mauswieselrüde sein können. Und es waren beides Hermeline, aber was ich damit bloß sagen will, ist, er hat es ja auch nur von jemandem gesagt bekommen. Es kursieren so viele Gerüchte da draußen oder es wird so viel nachgeplappert, ja, und ich nehme mich da in keinster Art und Weise raus. Ich habe auch jahrelang so einen Schwachsinn teilweise weitererzählt. Und das hält uns doch an. Das ist meine Aufforderung, meine kleine Übung sozusagen bis zum nächsten Podcast. Denk doch mal drüber nach, welche Erkenntnisse aus der Natur, ja, bei Dingen, die dich begeistern, ja, um welche Vogelart ist es, die dich genau packt oder welches Säugetier oder welche Pflanze funktioniert auch mit denen. Und welches Wissen hast du dir angeeignet durch Hören? Durch einfach nur irgendwo, ich habe das von jemandem gehört. Und es gibt ja zu all diesen Sachen, die irgendjemand von irgendjemand gehört hat, gibt es Studien und gibt es gute Recherchen und gute Literatur oder eben nicht. Oder es ist halt eine offene Frage. Und unser Gehirn will das gern einfach haben, möchte gern Antworten haben. Und Klarheit, unser Gehirn braucht diese Schubkästen, ist ganz wichtig für unser Gehirn, sonst dreht es völlig durch. Und daher lieber eine einfache Antwort als eine offene Frage. Und da mal sich auf die Spurensuche zu begeben, um zu entlarven, zu enttarnen, welche Mythen oder welche Aussagen erzähle ich weiter oder von denen bin ich überzeugt, die ich noch nie wirklich genau recherchiert habe. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es diese Feder von dem Vogel, aber ich habe noch nie wirklich nachgeguckt. Ich weiß nur, dass diese Feder von dem Vogel stammt, weil mir das einer mal erzählt hat. Ja, ah, das ist doch mal eine spannende Reise und ich freue mich da auf Feedback und auf Geschichten von euch, was ihr da rausbekommen habt. Ich möchte gerne so Sachen sammeln, weil ich habe von dieser Art von Geschichten schon eine ganze Menge und lerne daraus viel. Und freue mich da, diesen Weg weiterzugehen durch eure Unterstützung. Gut, die anderen Geschichten auf meiner Liste, die muss ich für den nächsten Podcast mir aufheben, denn wir sind jetzt schon weit über der Zeit. Ich wünsche euch eine vogelreiche Zeit, genießt die Gesänge da draußen, badet euch noch einmal so richtig drin und tankt euch auf für den Winter, füttert gut eure Vögel draußen. Hängt euren Katzen Glöckchen um, dass die Vögel auch in Ruhe fressen können. Und vergesst nicht, eure Kinder, eure Neffen und Nichten, eure kleinen Cousins oder Cousinen, eure Kinder aus der Nachbarschaft, gerade in der Jahreszeit jetzt, die so wunderschön sich anbahnt, die Herbstzeit, Kinder lieben die Herbstzeit, mit denen rauszugehen, eine Laubschlacht zu machen. Und gleichzeitig immer wieder mal zwischendurch innezuhalten, um den wunderbaren Vögeln zu lauschen, sodass ihre Artenkenntnis immer weiter wächst und da so ein Feuer in ihnen wächst und so ein Interesse größer wird, dass die irgendwann wie so dieser Nanukieser, glaube ich, dieser Junge dann zu mir ankommt und dann mir was beibringt. Wie super ist das denn? Gehabt euch wohl, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Und wie wir neuerdings sagen in der Wildnisschule, wenn wir fertig gesprochen haben, Amore. Für die Liebe.